Vis-à-vis.
Das Canisius-Kolleg feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum und da gab es einen Festakt und da waren auch Betroffene sexualisierter Gewalt dabei. Wie war denn da die Atmosphäre?
Das war eine gute Atmosphäre. Ich war sehr erfreut darüber und die Betroffenen, die da waren, mit denen bin ich ja seit 15 Jahren auf unterschiedlichsten Ebenen im Kontakt. Das heißt, das war ja keine Erstbegegnung, sondern dahinter uns liegt ja ein gemeinsamer 15-jähriger Prozess, in dem auch viel gewachsen ist.
Mhm. Aber trotzdem sind Sie ja auch Vertreter der Institution Kirche.
Ja, das ist ganz entscheidend. Das ist ja, wäre die einfachste Weise, sich einen schlanken Fuß zu machen, sich selbst von der Institution, die man repräsentiert, zu distanzieren und zu sagen, die anderen sind schuld, ich habe damit nichts zu tun. Also ich habe mich immer gegenüber den Betroffenen als Vertreter der Institution zu erkennen zu geben und das bedeutete Rollenklärung. Und das, glaube ich, war eine der entscheidenden Dinge, die uns geholfen haben im Canisius-Kolleg, dass wir die Rollen geklärt haben. Ich habe zum Beispiel nie die Rolle für mich angenommen, ich sei der Aufklärer, weil die Aufklärung unabhängig geschehen muss. Ich musste meine Rolle auch immer so definieren, dass sie offen ist für Konflikte zwischen Institution und Erwartungen oder Interessen oder Forderungen der Betroffenen. Also insofern war diese Rollenklärung ganz entscheidend dafür, dass der Prozess in Gang gekommen ist.
Wenn Sie jetzt für sich sagen, die Rolle der Aufklärer, das habe ich so für mich nicht angenommen. Was würden Sie sagen, was war denn dann Ihre Rolle konkret in dem Prozess?
Meine Rolle in dem Prozess war eben, dass ich der Vertreter der Institution bin, der Verantwortung übernimmt, ja, für das Versagen der Institution zu einem Zeitpunkt, als sie damals in den 70er und 80er Jahren den Betroffenen hätten Schutz geben können und nicht gegeben haben. Das heißt, ich stehe in der Verantwortung. Das heißt, ich nehme die Anklage und die Klage und die Forderungen, die sich daraus ergeben, entgegen und verantworte die Antwort.
Zugleich hatten Sie aber ja noch eine andere Rolle, nämlich die des Schulleiters.
Ja, das war komplex. Also für mich ist die Schlüsselszene eben der erste Tag, an dem mein Brief, den ich dann an die ehemaligen Schüler geschrieben habe, veröffentlicht wurde. Da kamen die Schüler und Schülerinnen aus der Stadt und sahen überall die Mopo und darauf der ersten Seite Missbrauchsschule, Missbrauch im Canisius-Kolleg und die Boulevardpresse titelte schon, also Schule des Grauens und so. Und dann sind die Kinder in der Schule angekommen und haben sich in ihre Klassen gesetzt und haben angefangen, Plakate zu malen gegen die Opfer. Damit haben wir nichts zu tun, das war vor 30 Jahren, und wollten damit vor die draußen stehenden Übertragungswagen gehen. Das haben wir natürlich dann schnell eingesammelt und sind in die Turnhalle gegangen und haben mit den Kindern und den Jugendlichen darüber gesprochen. Und dann haben die am Ende dieses Gespräches, und das war für mich eine Sternstunde an dem Tag, begriffen, wer sexualisierte Gewalt in der eigenen Institution aufarbeiten will, muss bereit sein, die Stigmatisierung der Schule, in diesem Fall als Schule des Grauens, zu akzeptieren. Und das haben die getan, die Schüler und die Schülerinnen, und haben sich hinter den Aufklärungskurs gestellt und haben sich zum Teil jahrelang hänseln lassen, deswegen, weil sie an dieser Missbrauchsschule sind, und haben das mitgetragen. Und das ist der für mich entscheidende Grund, warum dann auch der Prozess in Gang kommen konnte, und zwar konstruktiv in Gang kommen konnte.
Nochmal zurück zu der Schülerversammlung. Was haben Sie denn den Kindern da konkret gesagt? Ich stelle mir vor, die waren total aufgeregt und geschockt erstmal, oder?
Ja, die waren vollkommen geschockt. Und eben, was haben wir damit zu tun? Die andere Frage, die sofort kam, war bei den Kleinen vor allem, die haben Angst. Also, dass sie, wenn sie jetzt rausgehen, ein Mann aus dem Busch springt und sie vergewaltigt. Dann muss ich Ihnen zuerst mal klar machen, bei Missbrauch ist was anderes als Vergewaltigung durch einen fremden Täter. Es ist ja der Lieblingslehrer, der Vertrauenslehrer. Also der, dem ich vertraue, dem ich besonders vertraue, der das tut. Und dann kamen so Fragen auf, ja, woran erkenne ich denn daran, dass ich missbraucht werde? Und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen. Woran erkenne ich das? Wichtig war die Grundaussage, du darfst selbst bestimmen, wo deine Grenze ist. Der eine sagt, eine Umarmung ist mir zu viel. Und wenn du dann hörst, dass der andere sagt, du, jetzt sei mal nicht so empfindlich, da fängt's an. Also du bestimmst die Grenze. Dann gab es einige Schüler, die Kleinen, die Angst haben, ausgelacht haben, weil sie Angst hatten. Und dann habe ich denen, die gelacht haben, gesagt, ja, das ist genau das. Die Opfer haben Angst zu sprechen, weil sie wegen dem, was sie erlebt haben und fühlen, Angst haben, ausgelacht zu werden. So ein Quatsch, und so, übertreibt mal nicht und so. Also die Vertuschung beginnt ja schon im Milieu selbst. Und das war der Prozess, der da eben in dieser Turnhalle stattfand. Und am Ende habe ich dann den Schülern und Schülerinnen gesagt, also wir sind jetzt für die nächsten 10 Jahre die Missbrauchsschule. Und wir werden, das ist ja bis heute so, wenn ARD oder ZDF über Missbrauch in der Kirche sprechen, in der Regel kommt das Bild vom Candisius-Kolleg. Das macht ja bis heute was mit den Schülern, ja. Aber wir werden dann vielleicht in 15 Jahren die Schule sein, die das, dann das Stigma trägt, das kein Stigma mehr ist, nämlich das ist die Schule, in der die Aufarbeitung begonnen hat. Und zwar nicht nur für die Schule, sondern eben bundesweit.
Wie haben Sie denn die Berichterstattung damals erlebt?
Vielfältig. Ich habe gelernt, zwischen gutem und schlechtem Journalismus zu unterscheiden. Ich habe wirklich gut arbeitenden Journalismus erlebt und ich habe richtig grottenschlecht arbeitenden Journalismus erlebt, der das Thema sofort mit einer eigenen politischen oder kirchenpolitischen Agenda verbunden hat. Ich bin auch aus großen Talkshows in der ARD, sind Verleumdungen über meine Person mit dem Ziel, meine Person zu diskreditieren, einfach unwidersprochen zitiert worden, und zwar von Journalistinnen und Journalisten eben selbst. Und ich habe, von daher gibt es eben auch diskreditierende Äußerungen über meine Person, die bis heute immer in den Medien wabern, die ein Interesse daran haben, mich zu diskreditieren. Damit muss ich leben.
Wo würden Sie das Inforadio da ansiedeln?
Ich bin mit dem Inforadio gut zurechtgekommen. Das Inforadio habe ich so erlebt, dass es immer kurze Interviews macht. Und über das Inforadio habe ich gelernt, komplexe Sachverhalte in kurze Sätze zu bringen.
Sagt Pater Klaus Mertes, er ist ehemaliger Schulleiter des Berliner Canisius-Kollegs. Und wir sprechen heute miteinander im Rahmen von 30 Jahre Inforadio, weil Pater Mertes im Jahr 2010 einen Rundbrief geschrieben hat, der ging an rund 600 ehemalige Schüler. Und in dem hat er die Gewalt am Canisius-Kolleg öffentlich gemacht. Ja, und damit kam ins Rollen, was man heute als Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Deutschland bezeichnet. Gab es einen Moment, in dem Sie sich gewünscht haben, diesen Brief nicht geschrieben zu haben?
Nein.
Obwohl Sie, wie Sie gerade dargestellt haben, ja auch persönlich sehr stark angegriffen wurden.
Ich hätte nicht mehr in den Spiegel schauen können, wenn ich ihn nicht geschrieben hätte. Wenn Sie erfahren, dass es in der Schule, in der Sie jetzt Verantwortung haben, vor 30 Jahren zwei Missbrauchstäter gegeben haben, die Verbrechen an den Kindern begangen haben und sie da vermutlich also weit über 100 Opfer haben, dann sind sie verpflichtet, darauf zu reagieren. Und das war für mich immer ganz klar. Es kommen zwei Dinge hinzu, die mich sehr, ich sag mal, erfreut haben. Das eine war wirklich die Unterstützung der Jugendlichen in der Schule und dann auch der Elternschaft. Dann auch des Kollegiums, da war es sicherlich am schwersten, die Aufarbeitung, aber es gab eine große Solidarität und Solidarisierung, repräsentiert durch die Schulleiterin, die sich ja dann mit vor die Presse gestellt hat, sodass dann ganz deutlich wurde, Leute, das ist nicht nur ein Problem der Jesuiten, also der Priester am Kolleg, sondern es ist ein Problem des ganzen Kollegiums. Und das andere, was dann für mich dann schon deutlich wurde, sehr schnell, das war mir nicht klar, ich bin in ein gesellschaftliches Thema hineingetappt. Das wurde mir klar, als dann 1,5 Wochen später sich die Leiterin der Odenwaldschule bei uns meldete und dann das da losging. Also und plötzlich merkte ich, ich habe durch den Zufall der Geschichte bin ich in eine Rolle hineingekommen, in der ich nicht nur ein kirchliches, sondern ein gesellschaftliches Problem aufmachen durfte. Und das hat mich nicht bedrückt, sondern im Gegenteil ermutigt.
Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass Sie sagen, durch den Zufall der Geschichte. Ich dachte jetzt, Sie als Jesuit würden sagen, ja, das ist die Aufgabe, die Gott mir zugegeben hat.
Ja, aber ich formuliere ja hier in säkularen Kontexten, nur das Fällige fällt zu, da war was fällig. Und ich habe das auch für mich als einen Auftrag des Himmels gedeutet.
Ich erinnere mich, dass Sie einer der Ersten waren, die damals gesagt haben, wir haben es hier nicht mit Einzeltätern zu tun. Das war ja oft immer so eine reflexartige Antwort, wenn man da Vertreter der Kirche dazu befragt hat. Wir haben es hier nicht mit Einzeltätern zu tun, sondern die Institution ist verantwortlich. Wie erleben Sie das heute? Denken Sie, das hat sich so durchgesetzt, diese Sicht auf das Thema sexualisierte Gewalt?
Mehrheitlich ja, ganz eindeutig. Das ist ganz klar. Es gibt, Missbrauch hat immer zwei Aspekte. Das eine ist die Tat des Täters und da gibt es auch die Verantwortung des Täters. Und dann gibt es die Verantwortung, die sich ergibt aus der Tatsache der Vertuschung, wie die immer sie im Einzelnen jetzt ausgefächert werden mag. Es ist ein institutionelles Versagen. Und das ist akzeptiert in der Mehrheit der Kirche.
Wo sehen Sie denn da noch Luft nach oben?
Luft nach oben sehe ich darin, dass wir haben im Bereich der Prävention sehr, sehr viel getan, aber das Hauptproblem ist die Verstetigung. Also wir haben eben jetzt eine Generation der letzten 15 Jahre gehabt, die wirklich unter der Wucht des Ereignisses ein Bewusstsein entwickelt hat für die Thematik, auch für die Art und Weise, wie man mit Beschwerden umgeht, wie man mit Kindern und Jugendlichen umgeht, die sich vertrauen aus einem familiären oder aus einem kirchlichen oder einem anderen Kontext. Also da ist ja ganz, ganz viel gewonnen. Aber die große Frage, die ich sehe, wie kann das verstetigt werden angesichts der Tatsache, dass natürlich jetzt neue Generationen nachwachsen, die das nicht erlebt haben. Da sehe ich eine der ganz großen Aufgaben.
Sagt Pater Klaus Mertes. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.